Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und sind nach wie vor hochverliebt in unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Heute auch wieder mit dem Schwerpunkt Datenschutz. Wir haben uns aber schon besprochen, Informationsfreiheit soll nicht zu kurz kommen. Wer sind wir? Auf der einen Seite ist meine Wenigkeit Stefan Brink. Ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und am anderen Ende der Leitung ist Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Grüß dich, Nico.
Tag, Stefan.
Sehr schön. Das mit der Informationsfreiheit machen wir wirklich, ne? Das nehmen wir wieder auf. Fragt den Staat, gibt uns regelmäßig schöne Fälle. Und da ist wieder so viel zusammengekommen, da kriegen wir eine ganze Folge Informationsfreiheit pur hin. Heute aber haben wir lauter interessante Sachen, die wir versuchen müssen, in diese Sendung reinzuquetschen. Du fängst mal an, Nico, mit einer wirklich unschönen und nicht nur unerfreulichen, sondern letztlich wirklich bedrohlichen Entwicklung, die wir in den USA zu verzeichnen haben.
Genau, das ist, es verschlägt einem ja so ein bisschen den Atem, was man im Augenblick so alles unter der neuen amerikanischen Regierung hört und erlebt, diese schnellen Wendungen bei vielen Themen. Und die Anwaltswelt, also mein Berufsstand, nicht nur in den USA, ist doch jetzt in Sorge und Aufregung, weil sich die Trump-Regierung jetzt auch die Anwaltskanzleien als Gegner vornimmt und drangsaliert. Und da gibt es jetzt vor allen Dingen eine Verordnung des amerikanischen Präsidenten, eine Executive Order aus der letzten Woche. Dort geht es um die Kanzlei Perkins Coie, eine große amerikanische Kanzlei mit Hauptsitz in Seattle, aber auch mit Büros in London und in Asien. Also eine große internationale Wirtschaftskanzlei. Und dann geht es noch auch um weitere Large Law Firms. In ganz unverblümter Sprache, man kann das leicht online finden, diese Executive Order, werden dort Vorwürfe erhoben gegen Perkins Coie. Da geht es um den Wahlkampf 2016 und den Vorwurf, die Kanzlei habe Hillary Clinton dort in fragwürdiger Weise beraten. Und dies ist für die amerikanische Regierung Anlass genug, um Perkins Coie erstmal sämtliche Sicherheitsfreigaben zu entziehen. Das hat sie nebenbei gesagt, schon mit der ja auch in Deutschland tätigen Kanzlei Covington kürzlich auch gemacht. Aber damit nicht genug. Es gibt die Anweisung, der Kanzlei keine Aufträge mehr zu erteilen an alle Bundesbehörden. Aber das ist ja schon allerhand. Aber dann geht's noch weiter. Dann werden die Bundesbehörden auch noch angewiesen, wiederum mit ihren sämtlichen Dienstleistern sich von denen wiederum versichern zu lassen, dass sie wiederum nicht mit Perkins Coie arbeiten und Geschäftsbeziehungen haben. Und wenn sie das haben, sollen sie die sofort beenden. Das sind also ganz, ganz harte wirtschaftliche Sanktionen, die also ersichtlich einer solchen Kanzlei wirtschaftlich Schaden zufügen sollen. Also das ist das eine, um das es dort geht, diese Schikanierung, gezielte Schikanierung einer Kanzlei auf dem Verordnungsweg, der man wirtschaftlichen Schaden zufügen möchte, weil sie einem aus irgendwelchen Gründen nicht in den Kram passt. Viel weitergehend noch steht dann auch in dieser Executive Order, und da geht es nicht nur um Perkins Coie, sondern um Large Law Firms, also um alle Großkanzleien in den Vereinigten Staaten und um den Kampf, dem sich ja die amerikanische Regierung verschrieben hat, gegen alle Programme, in denen es um Vielfalt, Diversity, Gerechtigkeit, Equity und Integration, Inclusion geht, DEI. Alle Programme, die jetzt eine Förderung von ethnischen Minderheiten, von Frauen, von nicht-heterosexuellen Personen angeht, und viele amerikanische Unternehmen und Kanzleien haben solche Programme. All diese Programme werden jetzt gegen all diese Programme wird der Vorwurf der Diskriminierung, des Verstoßes gegen die Antidiskriminierungsgesetze der Vereinigten Staaten erhoben, was ja auf Klardeutsch heißt, da wird der Vorwurf erhoben, dass man hier gezielt heterosexuelle weiße Männer benachteiligt. Und mit diesem Vorwurf wird jetzt eine Kommission, die für Antidiskriminierung zuständig ist, und dann auch sogar die amerikanische Justizministerin beauftragt, Untersuchungen zu führen, in welchen Kanzleien es solche Programme gibt. Und dann in einer, also an Kleinigkeit nicht zu überbietenden Weise geht es dann, wenn dann sogar aufgezählt ist, sollten untersuchen, ob es irgendwelche Summer School Programme für Praktikanten gibt, bei denen Frauen oder nicht weiße junge Menschen bevorzugt werden, und sollten dann die entsprechenden Sanktionen dort auch ergreifen. Also wenn man weiß, dass die amerikanischen Kanzleien doch zum erheblichen Teil solche DEI-Programme hatten, dann ahnt man, was das für eine massive Vorgehensweise ist. Das ist ein komplettes Umschwenken. Die DEI-Programme, das muss man auch mal deutlich und kritisch sagen, die DEI-Programme, das haben die Kanzleien jetzt nicht immer aus Überzeugung und mit dem entsprechenden Bewusstsein gemacht, sondern sie standen oft auch von Seiten ihrer Klienten unter Druck, solche Programme einzuführen. Mandanten in den Vereinigten Staaten haben durchaus häufiger mal von Kanzleien, die sie beauftragt haben, auch Erklärungen und Zusicherungen verlangt, dass sie also jetzt, dass dort jetzt die Mandate nicht nur von weißen Männern bearbeitet werden. Das ist ein ziemlich großes Thema gewesen. Und jetzt schwenkt das Ganze also in dramatischer Weise um. Und und bin jetzt ja nicht so der immer die Cassandra ist, aber hier muss man doch schon sehr, 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 sehr besorgt sein, weil die Regierung ist gerade mal 50 Tage im Amt und das werden insgesamt 4 Jahre sein. Und wenn man sich anschaut, was das also hier auch für ein massiver Angriff auf die Anwaltschaft ist und damit auf den Rechtsstaat, dann schwant einem ja Schreckliches, wie das denn eigentlich weitergehen soll.
Ja, ja, absolut. Es verschlägt einem in mancherlei Hinsicht die Sprache. Man muss sich einfach mal vorstellen, die deutsche Bundesregierung würde irgendeine Entscheidung, einen Kabinettsbeschluss fassen, in dem steht drin, die folgende Kanzlei ist bekannt als eine Kanzlei, die im Trüben fischt, unsaubere Sachen macht, betrügerisch agiert. Die nehmen wir jetzt mal raus. Schon allein diese Adressierung, ja, die da stattfindet durch eine staatliche Stelle, in dem Fall durch den US-amerikanischen Präsidenten, ist schon wirklich, würde ich sagen, nach unserem Rechtsempfinden, nach unseren Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit ausgeschlossen. Es gibt ja keine sozusagen objektive Untersuchung dessen, was Perkins Coie da angeblich an unlauteren Machenschaften unternommen haben soll. Das ist mit Sicherheit eine absolut einseitige und niemals in einer rechtsstaatlichen Art und Weise angefertigte Einschätzung. Insbesondere ist Perkins Coie mit Sicherheit dazu nicht angehört worden. Da jetzt zu sagen, wir nehmen euch raus und schädigen euch wirtschaftlich, ist wirklich, verschlägt einem die Sprache. Genauso wirklich nahezu schon absurd ist diese Vorstellung, die aber eben mit Trump unmittelbar auch zusammenhängt und offensichtlich auch von vielen seiner Unterstützer geteilt wird, dass man mal was tun müsste gegen die Diskriminierung, die in der Antidiskriminierung gesehen wird. Das ist auch letztlich, kann man nicht deutlich genug darauf hinweisen, dass dort einfach umgewertet wird, massiv in einem Orwellschen Sinne die Begrifflichkeiten vertauscht und verdreht werden. Und dass all das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugunsten des Themas Gleichberechtigung und Antidiskriminierung unternommen wurde, jetzt selbst als diskriminierend hingestellt wird, ist absurd. Kann man also, glaube ich, nicht anders sehen. Hat nichts damit zu tun, dass man natürlich auch, wenn man sich in bestimmten Kontexten benachteiligt sieht, auch gerne als alter weißer Mann, der ich auch bin, sich benachteiligt sieht, dass man dagegen vorgehen kann, dass man da Fragen stellen kann und dass man auch alles andere als rechtsstaatliche Behandlung auch sozusagen erwarten muss und einfordern muss. Aber diese Umwertung ist krass. Und gleichzeitig wird das jetzt noch ausgedehnt auf alle Law Firms. Du hast es gesagt, Nico. Also erstaunlich. Wie ist denn die Reaktion aus deiner Sicht, die Reaktion der Anwaltschaft auch in Europa beziehungsweise Deutschland? Hast du da schon was gesehen oder ist dir da was aufgefallen?
Also ich weiß, dass in Deutschland, aber auch in Europa und international die dafür zuständigen Gremien der Anwaltsorganisation intensiv beraten, wie sie damit umgehen. Das ist natürlich doch schon sehr schockierend und einmalig, was da jetzt passiert. Und da wird es sicherlich noch ein paar Tage dauern, bis dann auch, aber mit Sicherheit sehr, sehr deutliche Proteste dort auch aus den Anwaltsorganisationen weltweit zu erwarten sind. Vielleicht noch einen Punkt dazu. Es gibt natürlich auch rechtlichen Widerstand. Perkins Coie haben sofort Klage erhoben gegen diese Executive Order und haben einen einstweiligen Verfügungsantrag gestellt, dem stattgegeben worden ist gestern von einer Bundesrichterin, die jetzt also erstmal den Vollzug dieser Verordnung teilweise gestoppt hat, teilweise deshalb, weil die Executive Order mit der einstweiligen Verfügung nicht in allen Punkten angegriffen worden ist, aus wahrscheinlich verfahrensrechtlichen Gründen. Und das ist natürlich auch sehr brenzlig, wie denn dann eigentlich die amerikanische Regierung damit umgeht, dass die Gerichte, die ja doch in einer Vielzahl von Fällen jetzt eingeschaltet werden gegen die Regierungsmaßnahmen, wenn die Rechtsprechung das nicht da nicht so entscheidet, wie es der Regierung gefällt. Da gibt es ja auch zum Teil ganz gruselige Äußerungen, die einen daran zweifeln lassen, ob die Trump-Regierung denn dann tatsächlich auch die Entscheidungen der Gerichte respektieren wird.
Ja, auch das, wir haben ja hier einen Podcast über Rechtsstaatlichkeit. Auch das ist sehr interessant zu beobachten. Zum einen das Verständnis, dass die Exekutive aus US-amerikanischer Sicht offensichtlich sehr stark ausgerichtet ist auf den Chef der Administration, auf den Präsidenten, der dann eben auch durchregiert und eben mal auch 180-Grad-Wenden hinlegen kann. Also die sozusagen rechtsstaatlichen Widerstandskräfte innerhalb der Verwaltung sind nach US-Sicht offensichtlich nicht besonders stark. Das erinnert mich an das frühere Spoils-System, das es in den USA gab nach Wahlen, dass einfach durch den neuen Wahlsieger auch die Behörden leergeräumt wurden und dann mit eigenen Gefolgsleuten besetzt wurden. Das ist in US-Amerika gar nicht so lange her, dass das Usus war. Und zum anderen sieht man ganz deutlich, welche Rolle im Rechtsstaat die Gerichte haben. Dass das immer noch tatsächlich unabhängige Institutionen sein können, die auch mit solchen wirklich massiven Ansagen und Übergriffen der Administration umgehen können. Wir haben ja schon gesehen, dass der Supreme Court in den USA, der ja von Trump sehr zu seinen Gunsten besetzt wurde, immerhin schon mal die ein oder andere Entscheidung auch gegen ihn getroffen hat. Ob sich das durchsetzt und wie das weitergeht, wissen wir natürlich nicht. Aber letztlich würde ich sagen, ist der Rechtsstaat USA massiv darauf angewiesen, dass die Gerichte funktionieren und ihren Job machen. Und das ist ein Thema, das für uns mit Sicherheit noch mehrere Jahre begleiten wird und wo es sich lohnt, aufmerksam zu bleiben. Schauen wir unter der Rubrik Querbeet nochmal kurz auf zwei Entscheidungen, die es auch verdient hätten, dass wir sie uns länger anschauen, aber die aus meiner Sicht jedenfalls nur zeigen, wie die Datenschutzgrundverordnung immer stärker auch von den nationalen, von unseren Gerichten angenommen wird, dass man sich insbesondere dem Europäischen Gerichtshof anschließt, / unterwirft, auch in Punkten, wo man vorher anderer Auffassung war. Gibt es eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, relativ neu jetzt, Urteil vom 28. Januar 25, wo es mal wieder um die Frage Artikel 82 Schadenersatz nach Datenschutzgrundverordnung ging und wo der BGH sich sehr deutlich auf EuGH-Linie einordnet. In der Sache ging es um unerwünschte Werbung nach einem Kauf. Werbewiderspruch war eingelegt worden, trotzdem kam die Werbung nach. Deswegen wurde gefordert 500 Euro Schmerzensgeld und eine Unterlassenserklärung. Und die Ausgangsgerichte, das war das Amtsgericht Tuttlingen in Baden-Württemberg und das Landgericht Rottweil, haben durchaus Datenschutzverstöße angenommen, haben dann aber sozusagen in altbekannter Manier gegen Schadenersatz nach Artikel 82 votiert, weil sie sagten, das war ja nur ein Bagatellverstoß, kein spürbarer Nachteil. Haben wir hier im Podcast schon mehrfach uns damit beschäftigt. EuGH ist ganz eindeutig und sagt, nee, es gibt keine Erheblichkeitsschwelle. Und das sagt der BGH jetzt auch tatsächlich unter Hinweis auf das EuGH-Urteil vom Juni 2024 und sagt, diese Begründung ist unstatthaft, aber Es bleibt dabei, und da bezieht er sich auch auf den Europäischen Gerichtshof, es muss natürlich ein immaterieller Schaden dargelegt werden und im Zweifelsfall auch nachgewiesen werden. Und der BGH setzt sich sehr intensiv dann mit der EuGH-Rechtsprechung auseinander. EuGH hat ja gesagt, auch schon der Kontrollverlust kann ein solcher Schaden sein. BGH legt jetzt nach und sagt, ja, kann sein, aber auch dieser Schaden muss natürlich nachgewiesen werden. Die bloße Behauptung, eine Befürchtung, dass da ein Schaden eintreten könnte, ohne dass negative Folgen nachgewiesen sind, ein rein hypothetisches Risiko, dass die Daten missbraucht werden durch Dritte, reicht uns nicht aus. Ich glaube, da ist er durchaus auf Linie des Europäischen Gerichtshofs gelandet.
Absolut. Also was jetzt genau ein immaterieller Schaden, also mal mit einem abstrakten Obersatz ist, das wissen wir immer noch nicht. Trotz der ganzen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und natürlich der nationalen Gerichte zu dieser Frage. Das ist schon ein bisschen kurios, nicht? Dass man also ja den Satz, ein immaterieller Schaden ist, wenn, das sind einfach drei Punkte dahinter. Wir wissen alles, was jetzt kein immaterieller Schaden ist. Und wir wissen, was, du hast es ja so zutreffend, dann aber auch wieder, ist ja auch schon wieder lustig gesagt, wir wissen, dass Kontrollverlust ein Schaden sein kann, ja. Dann ist natürlich immaterieller Schaden, also das kann man wohl als feststehen betrachten. Das ist eine innere Tatsache. Also es geht ja um etwas, was man fühlt, spürt, empfindet. Und dann kommt jetzt dann kommt natürlich die Gretchenfrage, ja, wie weist man den eigentlich nach? Die deutschen Gerichte haben sich eigentlich doch in breiter Front dann dazu entschlossen, sich die Kläger persönlich anzuhören. Und dann müssen sie entscheiden, ob sie das, was dort die Kläger als ihr Empfinden zu Protokoll geben, ob sie das A für glaubhaft erachten und ob das B dann tatsächlich auch dann einen immateriellen Schaden darstellt. Das ist schon alles ziemlich grotesk, wenn man so will. Wir haben jetzt gerade in der Kanzlei wieder so einen Fall gehabt, wo irgendein ziemlich windiges Inkassobüro dann Schadensersatz in mittlerer dreistelliger Höhe für irgendjemand geltend macht, der eine unerwünschte E-Mail bekommen hat. Ja, also genau der Fall, um den es ja hier auch geht. Und wir haben ja hier schon mehrfach darüber gesprochen, dass es also solche, wie gerade erwähnte, Inkassodienstleister, zum Teil auch Anwaltskanzleien gibt, die sehr offensiv um solche Mandate wiederum werben. Ja, du hast eine E-Mail bekommen, die du nicht haben wolltest. Wir holen dir ganz viel Geld dafür und dann kommen die Rechtsschutzversicherer, die das meistens mitmachen und solche Prozesse dann finanzieren und zum Teil sogar dann noch Prozessfinanzierer, für die keine Rechtsschutzversicherung haben. Ich freue mich ja immer über solche Entscheidungen wie die jetzt des BGH, weil sie diesem Unsinn, diesem Versuch der Geschäftemacherei mit 82 DSGVO dann doch, das machen die immer schwerer und die Streitwerte werden immer niedriger, die Summen werden immer niedriger. Und dass jetzt noch irgendjemand eigentlich meint, Geschäfte mit dem 82 DSGVO machen zu können und mit windigen Behauptungen und windiger Werbung sich dort Mandate einzusammeln, das dürfte doch ein gewisses Ablaufdatum jetzt haben.
Trotzdem glaube ich tatsächlich, dass auch da BGH und EuGH am Ende noch nicht auf einer Linie liegen. Du sagtest, ist der EuGH hat uns bis heute nicht erklären können, wie das mit dem immateriellen Schaden aussieht. Aber es steht natürlich auch seine Entscheidung noch im Raum vom Oktober 24, wo er gesagt hat, Kontrollverlust reicht, kann reichen für den immateriellen Schaden, ohne dass der Nachweis eines zusätzlichen spürbaren negativen Erfolgs erforderlich ist. Du sagtest es schon, Nico, richtig schlau wird man daraus nicht. Man wird das ausprobieren müssen und der BGH bleibt sozusagen handfest und sagt, naja, dann weiß mal nach. Und hier im konkreten Fall spielte natürlich auch eine Rolle, dass die Daten jedenfalls nicht Dritten zugänglich gemacht worden waren. Und da fiel es dann dem BGH relativ leicht zu sagen, naja, also da sehen wir auch kein hypothetisches, noch nicht mal ein hypothetisches Risiko, dass jemand das missbräuchlich verwendet. Dann bist du raus, mein lieber Kläger. Auch da, glaube ich, werden wir noch ein paar Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs brauchen, um das endgültig so festzuzimmern, dass Rechtssicherheit da ist.
Also für mögliche Anwälte, oder möglicherweise gibt es ja Anwältinnen, also Kolleginnen oder Kollegen aus meiner Branche unter den Zuhörern. oder andere, die aus welcher Position auch immer vielleicht auch einmal jemanden beraten, der so eine E-Mail bekommen hat. Was muss man machen, um, wenn man dort überhaupt in dem bescheidenen Umfang, den BGH auch nur zulässt, einen immateriellen Schaden geltend macht? Man muss dann darlegen, dass einen diese Werbe-E-Mail wahnsinnig geärgert hat. Ja, also das hat einen, das ist jetzt schon die 12., die man bekommen hat an diesem Tag, und man hat sich so tierisch darüber aufgeregt, dass man erstmal irgendwie nach draußen eine Runde spazieren gehen musste. Dann hat man eine Chance, immateriellen Schadensersatz in sehr bescheidenem Umfang. Aus der anderen BGH-Entscheidung, die ja vom selben Tag stammte, 28.01., da ging ja daraus hervor, dass die dort zugesprochen 500 Euro, die für einen ganz anderen Sachverhalt waren, vom BGH als doch sehr großzügig angesehen worden waren. Also das sind dann immer noch kleine, überschaubare Beträge. Aber man muss das erstmal überhaupt so vortragen. Und so manche Klage, und vielleicht auch diese, wenn man sie ein bisschen genauer analysieren würde, scheitern ja daran, dass das nicht richtig vorgetragen wird. Ja, also das ist, also auch Kontrollverlust ist halt kein, was, das ist halt kein Vortrag eines sozusagen eines inneren psychischen, seelischen Schmerzes, den man hat, sondern das ist ja erstmal nur eine Beschreibung, die schon sofort passt in den Scraping-Fällen. Man weiß nicht mehr, wo die Daten sind, ja. Aber das ist ja erst nur die Brücke dann auch dazu, dann zu sagen, also das, da hat man eine Nacht nicht geschlafen, weil man sich Sorgen gemacht hat, wer da im Darknet die Daten finden könnte. Da kommt dann, erst mit dem wird das dann ja überhaupt etwas, wo man sagen kann, also das ist dann tatsächlich ein individueller Schaden. Du hast mich noch aufmerksam gemacht, wenn ich mal ganz abrupt das Thema wechseln darf, lieber Stefan. Ja, du hast mich noch aufmerksam gemacht, also jetzt gehen wir von oben vom Bundesgerichtshof nach ganz, ganz unten, nämlich zum Amtsgericht und dort dann auch noch zum Rechtspfleger. Denn es geht um eine Erinnerung im Zusammenhang mit einem Vollstreckungsauftrag, also mit einer Zwangsvollstreckung. Ja.
Tiefer kann man nicht gehen, sozusagen, von den hohen Höhen der Bundesgerichtsbarkeit runter, mitten rein in die tägliche Arbeit der armen Amtsgerichte und auch des nichtrichterlichen Personals. Entscheidungsamtsgericht München vom 22.12.2024, ein absoluter Standardfall, an dem man aber, ich erinnere an meinen vorigen Obersatz, schön sehen kann, wie die Datenschutzgrundverordnung immer mehr auch das nationale Recht durchdringt und von den Gerichten auch erkannt und anerkannt wird. Worum geht es? Um ganz einen absoluten Standardfall. Eine Gläubigerin erteilt einen Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher. Der soll mal schön finden und dazu soll er zunächst mal den Aufenthaltsort des Schuldners ermitteln. Der Gerichtsvollzieher zieht los, trifft den Schuldner nicht an und sagt dann, ja, Aufenthalt unklar. Dagegen die Erinnerung, also das ist eine Form der Beschwerde im Vollstreckungsverfahren der Gläubigerin, die sagt, nee, das war zu billig, lieber Gerichtsvollzieher. Da hättest du doch mal einfach nicht nur am Klingelschild verweilen sollen, sondern dann befrag doch mal die Bewohner des Hauses, klingel doch mal beim Nachbarn und frag doch mal, ob die wissen, wo der steckt, der Schuldner. Und dazu verwies auch die Gläubigerin auf eine ständige Rechtsprechung anderer Amtsgerichte, die gesagt haben, ja, das soll der Gerichtsvollzieher mal machen, der soll sich mal kundig machen vor Ort und rumfragen. Und dagegen sagt jetzt das Amtsgericht München, nee, die Erinnerung weisen wir zurück als unbegründet. Das geht gar nicht. Der Gerichtsvollzieher durfte die Nachbarn des Schuldners gar nicht nach dessen Aufenthaltsort befragen. Nämlich dazu hätte er der Gerichtsvollzieher, im konkreten Fall war es eine Gerichtsvollzieherin, den Nachbarn gegenüber preisgeben müssen, dass sie als Gerichtsvollzieherin gegen den Schuldner die Vollstreckung betreibt. Und um diese personenbezogenen Daten gegenüber den Nachbarn zu offenbaren, hätte es einer Rechtsgrundlage nach der Datenschutzgrundverordnung gebraucht. Und die sehen wir nicht, sagt das Amtsgericht München. Das könnte sein Artikel 6 1 C oder E, kommt schon in Betracht. Aber dafür haben wir Artikel 6 Absatz 3 keine gesetzliche Grundlage gefunden. Der 755 ZPO, an den jetzt alle denken im Zusammenhang mit der Vollstreckung, ist keine Grundlagen für Abfragen des Gerichtsvollziehers gegenüber Nachbarn. Und der 611 scheidet eh aus, weil 6 Absatz 1 Satz 2 ja das legitime oder das berechtigte Interesse nicht anerkennt, soweit Behörden unterwegs sind, also hier der Gerichtsvollzieher. Dann setzt sich das Amtsgericht München noch mit den Vorentscheidungen anderer Amtsgerichte in Deutschland auseinander, die gesagt haben, ja, das Rumfragen des Gerichtsvollziehers ist schon okay, das darf er und das sollte er auch tun, das sei dienlich. Das Amtsgericht München sagt dazu, wir haben uns diese Beschlüsse der anderen Amtsgerichte mal angeschaut, aber die sind sehr oberflächlich, die setzen sich überhaupt nicht mit datenschutzrechtlichen Erwägungen auseinander, sondern stellen ohne jede weitere Begründung lediglich fest, dass Anführungszeichen Gründe des Datenschutzes nicht entgegenstünden. Und um mal was Persönliches einfließen zu lassen, das ist genau meine Erfahrung aus dem Aufsichtsbereich, dass gerade im gerichtlichen Sektor und ganz besonders auch in der Vollstreckungsjustiz tatsächlich man sich um Datenschutz nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht hat, sondern einfach sagt, nö, steht nicht entgegen, frag halt. Ich finde es ehrlich gesagt als Datenschützer ermutigend, dass diese rechtlichen Kriterien, haben wir eigentlich eine Rechtsgrundlage, jetzt zur Anwendung kommen. Ob das hier richtig entschieden wurde, will ich gar nicht sagen. Ich glaube, es geht weniger um die Frage der Offenbarung des Gerichtsvollziehers gegenüber dem Nachbarn, das gegen den Schuldner vorgegangen wird, sondern auch schon mal die Frage, ob der Nachbar überhaupt da Auskunft geben dürfte, auf welcher Grundlage, ob der Gerichtsvollzieher diese Daten erheben darf. Da hätte ich eher drauf geschaut. Aber dass man überhaupt mal versucht, mit rechtlichen Kriterien daran zu gehen und diese ach so praktische Fragerei vor Ort mal unter die Lupe nimmt, das allein finde ich schon gut.
Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen für alle, die es am Datenschutz stört, dass er doch ganz Alltägliches erschwert. Ja,
absolut.
Und, also man denke mal an ländliche Regionen, wenn der Gerichtsvollzieher niemanden antrifft, dass er dann nicht mehr beim Nachbarn fragen kann, ob der weiß, wann der Nachbar wiederkommt. Das ist ja schon da haben sicherlich viele ein Störgefühl, das ich nachvollziehen kann. Rechtlich habe ich jetzt mich vor allen Dingen gefragt, wo ist denn da eigentlich die Datenverarbeitung? Also Artikel 2, da bräuchten wir ja eigentlich eine entweder teilweise automatisierte Verarbeitung, die haben wir mit Sicherheit hier nicht, oder eine nicht automatisierte Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen, vermag ich auch nicht zu sehen.
Letzteres würde ich sagen, wenn der Gerichtsvollzieher danach fragt beim Nachbarn, das ist alles, gebe ich dir recht, das sind keine automatisierten Verarbeitungen, aber dann bekommt er die Antwort, ei, der Schorsch ist umgezogen in die Bahnhofstraße 5 und das würde ja in den Gerichtsakten landen. Dann wird nämlich der Gerichtsvollzieher schreiben, ja, nach Auskunft des Nachbarn wohnt der jetzt dort. Und dann ist es offensichtlich so, dass das für ein Dateisystem in einem Dateisystem gespeichert werden soll, sei es in der Papierakte, sei es elektronisch. Und dann kriegt man wohl den Weg rein in die Datenschutzgrundverordnung.
Wenn man will. Das ist, glaube ich, das ist wie die alte Geschichte mit den Klingelschildern, ja, wo die Klingelschilder
ja, genau.
Einmal nicht.
Also, aber das diskutieren wir jetzt nicht.
Das haben wir damals ja auch am Artikel, das entzündete die Diskussion ja auch am Artikel 2 Absatz 1. Gut, also das ist noch Arbeit für den Europäischen Gerichtshof, der nach meiner Kenntnis jetzt zu solchen Sachverhalten, also der Suche nach dem Bezug zu einem Datensystem, bislang, glaube ich, noch nichts Wegweisendes entschieden hat.
Das stimmt. Nico, um es sozusagen noch mal ein bisschen plausibler zu machen, ich verstehe dein Argument, dass Lebenssachverhalte verkompliziert werden, verstehe ich sehr gut. Ich sehe auf der anderen Seite einfach die Problematik, da ist eine staatliche Stelle, der Gerichtsvollzieher, der mal anfängt rumzufragen. Und ich habe überhaupt nichts dagegen und hielt es auch für vollkommen legitim, wenn man den Gerichtsvollzieher mit dieser Aufgabe betrauen würde. Dann möchte ich aber eine gesetzliche Grundlage sehen, dass der Gesetzgeber sagt, ja, der Gerichtsvollzieher kann mal rumfragen. Wie man das dann fasst und dann merkt man auf einmal gar nicht so einfach. Und staatliche Stellen, die sich da selbstständig machen, brauchen tatsächlich eine engere Führung, glaube ich, in solchen Umständen. Das ist mein Hintergrund. Ich hätte gerne, dass die staatlichen Stellen möglichst klar vom Gesetzgeber geführt werden. Dass das manche Sachen schwierig macht oder diesen kleinen Dienstweg erschwert, ja, das ist tatsächlich so. Und das kann man dagegen einwenden. Dann muss der Gesetzgeber eben entscheiden. Dann schreiben wir es ausdrücklich in 755a ZPO rein, was er darf und was er nicht darf.
Da sind wir jetzt natürlich am Hochreck des Datenschutzes, nämlich an der Stelle, wo es auffällt, dass DSGVO und die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Datenerhebung durch den Staat nicht deckungsgleich sind. Also, dass das, ich würde schon eher daran zweifeln, ob wir tatsächlich die DSGVO an der genannten Stelle, Artikel 2 Absatz 1, sinnstiftend angewendet worden ist. Das Amtsgericht München sagt gar nichts zu 2 Absatz, begründet das gar nicht. Warum? Hat es wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass da ein Problem steckt. Also wenn ich mir dann aber jetzt mal kurz überlege, die Doppeltürrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die ja ganz sanft jetzt in dem, wir haben uns ja gestern kurz ausgetauscht über diese Stellungnahme, die jetzt gestern veröffentlicht worden ist, an der Frostkohle beteiligt gewesen ist, wo er ja auch ganz sanfte Kritik auch an der verästelten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Datenerhebung und Verarbeitung übt. Nach der Doppeltürrechtsprechung, wenn ich sie richtig im Auge habe, bräuchte es wohl erstens eine Vorschrift, die den Nachbarn berechtigt, dann tatsächlich auch Auskünfte zu erteilen an den Gerichtsvollzieher. Ja, das ist, die haben wir, die wird sich wohl finden lassen. Also wenn es überhaupt jetzt, aber das macht ja im Verfassungsrecht jetzt nicht so einen Unterschied, der Artikel 2 Absatz 1. Und dann bräuchte aber wohl, und das ist dann auch der Punkt, wo ich dir auch zustimme, dann bräuchte wohl der Gerichtsvollzieher wiederum, der ja hier der ja Hoheitsgewalt ausübt, der bräuchte wohl auch eine Befugnisnorm, dass er diese Daten erheben darf. Und da kommt's wohl, und da kommt es jetzt nicht darauf an, ob das jetzt, also die Kriterien des 2 Absatz 1 erfüllt, sondern die Informationssammlung durch den Staat, die ist ja grundrechtsrelevant, egal ob das per elektronischer Datenverarbeitung geschieht oder auf andere Weise.
Ja? Ja, du siehst also, Nico, dieser kleine, unscheinbare Fall des Amtsgericht München hat uns bis hinauf wieder geschleudert zum Bundesverfassungsgericht und unseren grundrechtlichen Grundlagen. Ich glaube, wir schreiten voran zu unserem Hauptfeldchen, das wir uns anschauen, auch aus meiner Sicht eine bemerkenswerte Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 14. Januar 2025, der sich auseinandersetzt mit der Frage der Geltung des Artikel 15 gegenüber den Finanzbehörden, hier gegenüber einem Finanzamt. Und wer weiß, wie widerborstig gerade die Finanzämter jahrzehntelang waren, wenn es um Auskunftsansprüche datenschutzrechtlicher Natur ging, wie sie sich gewehrt haben und wie auch der Gesetzgeber die Finanzämter dabei unterstützt hat mit eigenen Vorschriften der Abgabenordnung, die zum Beispiel gesagt haben, Auskunft stellen beim Finanzamt über die Unterlagen, die dort so über einen gesammelt wurden, das kriegt man jedenfalls nur dann, wenn man ein berechtigtes Interesse belegen kann, diese Informationen zu bekommen. Hintergrund war immer die Furcht, dass die Finanzämter ausgeforscht würden und dann die Steuerschuldner sich irgendwie messerscharf am Gesetz vorbei oder jedenfalls an den Kontrollmöglichkeiten der Finanzämter vorbei zu Lasten der Gemeinschaft bereichern könnten. Worum geht's in der Entscheidung? Der 9. Senat setzt sich ziemlich ausführlich damit auseinander, dass ein Kläger, Vorstand einer Aktiengesellschaft, unter Bezugnahme auf die Datenschutzgrundverordnung die Überlassung von Ablichtungen aller gespeicherten Informationen zu seiner Aktiengesellschaft forderte. Er war dort im Vorstand unterwegs. Das Finanzamt war kooperativ und übersandte verschiedene Übersichten, Grunddaten, Bescheiddaten, weigerte sich aber, die Akten insgesamt zu übersenden. Wichtiger Gesichtspunkt, schon eine wichtige Frage, macht der Kläger eigentlich Akteneinsicht geltend oder macht er 15 seinen Auskunftsanspruch in Bezug auf seine personenbezogenen Daten geltend? Das Finanzamt weigerte sich, alle Akten zu übersenden, insbesondere Kopien davon zu übersenden. Kläger rügt deswegen die Unvollständigkeit der Auskunft, die er bekommen hat, und zieht vor Gericht. Das Finanzgericht weist die Klage ab und jetzt sind wir beim Bundesfinanzhof gelandet, der eine ganze Reihe von, wie ich finde, ich will nicht sagen bahnbrechend, aber doch besonders bedeutsamen Obersätzen bildet, die er jetzt seinen Fachgerichten mit auf den Weg gibt. Zunächst mal sagt der Bundesfinanzhof, was fällt denn alles unter die Datenschutzgrundverordnung? Da sind wir gleich wieder bei unserem Fall Amtsgericht München gelandet. Bundesfinanzhof sagt, ja, dazu zählen natürlich auch die Papierakten, also nicht nur die elektronische Speicherung fallen unter die Datenschutzgrundverordnung, sondern all das, was in der elektronischen Akte drin ist, zum Beispiel aber auch E-Mail-Korrespondenz. Er sagt dann im Anschluss an den Europäischen Gerichtshof, haben wir auch schon 2023 und 2024 in unserem Podcast besprochen, dass der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 Absatz 1 gleichlaufend ist mit dem von Absatz 3, dass man da also nicht weiter differenzieren kann, dass der gerichtet ist auf Herausgabe einer vollständigen Kopie. Und dann fängt der BfH aufzuräumen mit den nationalen Vorschriften, insbesondere der Abgabenordnung, die diesem 15er Anspruch entgegenstehen könnten. So wendet er sich zum Beispiel dem 32c Absatz 2 der Abgabenordnung zu, wonach dann ein Auskunftsbegehren nach Artikel 15 abgelehnt werden kann, wenn der Antragsteller unzureichende Angaben macht zu dem Gegenstand seines Auskunftsbegehrens. Das räumt er weg, indem er sagt, da erfüllt die Abgabenordnung nicht die Voraussetzungen, die man braucht für ein einschränkendes Gesetz, siehe Artikel 23 der Datenschutzgrundverordnung, wo drin steht, wie Beschränkungen der betroffenen Rechte national umgestaltet werden müssen. Also, Bundesfinanzhof sagt deutlich, Abgabenordnung wird nicht in allen Teilen den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung gerecht. Dann sagt das Bundesfinanzhof auch ganz in der Linie des Europäischen Gerichtshofs und der Datenschutzgrundverordnung, dass das Finanzamt, wenn es mit dem Auskunftsanspruch nach Artikel 15 konfrontiert wird, nicht entgegenhalten kann, dass die Auskunftserteilung aber einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. BfH erteilt insbesondere eine Absage einer analogen Anwendung des Artikel 14 Absatz 5, weil er sagt, das ist ein anderer systematischer Zusammenhang. Beim 15 kann der unverhältnismäßige Aufwand nicht in Stellung gebracht werden, auch nicht vom Finanzamt. Und es gibt auch keinen allgemeinen Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit der Ausübung des Auskunftsrechts. Da nimmt der BfH sogar, man höre und staune, auf die Leitlinie des Europäischen Datenschutzausschusses dazu Bezug. Schließlich sagt er sehr deutlich, also in einer, wie ich finde, schulmäßigen Begründung, Artikel 15 Absatz 4, der ja die Breite des Auskunftsanspruchs beschränkt, immer dann, wenn Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden, sagt der BfH sehr deutlich, naja, aber da geht es um Rechte Dritter. Und da ist der Verantwortliche nicht gemeint. Und schließlich, letzter Gesichtspunkt, Frage, ist ein Antrag möglicherweise hier gegenüber dem Finanzamt in exzessiver Art und Weise gestellt worden? Das ist eine Thematik, mit der sich Artikel 12 Absatz 5 der Datenschutzgrundverordnung befasst und wonach dann ein Auskunftsersuchen abgelehnt werden kann oder von einer Gebühr abhängig gemacht werden kann, wenn die betroffene Person exzessiv anfragt, also zu häufig oder zu umfangreich anfragen würde. Da sagt der BfH sehr deutlich, allein der Umstand, dass man von seinem Recht unbeschränkt Gebrauch macht, dass man also nicht sagt, ich hätte, liebes Finanzamt, ich hätte die meine personenbezogenen Daten in Kopie von den letzten 3 Jahren gerne, sondern indem man sagt, ich will alle. Das ist kein Hinweis auf Exzessivität, sagt der BfH, weil der Artikel 15 Anspruch unbeschränkt ist. Und schließlich, auch das haben die Vorgerichte, in dem Fall das Vorgericht, auch wieder ins Spiel gebracht, dass mit Artikel 15 Anträgen andere Zwecke als solche der Datenschutzgrundverordnung verfolgt würden. Da sagte der BfH in Anlehnung an den Europäischen Gerichtshof, erstens muss der Kläger überhaupt keine Zwecke benennen, also darum geht es gar nicht. Und zweitens, das ist auch kein sozusagen Gesichtspunkt, aus dem heraus das Finanzamt eine Verweigerung von Auskünften vornehmen könnte. Welche Zwecke der Antragsteller verfolgt, ist letztlich sein Bier. Nico, ganz spannend ist die Entscheidung, nur wir haben im Vorgespräch schon darüber geredet, dass der BfH sich damit auseinandersetzt, was genau ist eigentlich das Begehren des Klägers? Ist es wirklich 15 Auskunft über seine personenbezogenen Daten oder geht es eher um ein Akteneinsichtsrecht? Und da unterscheidet der BfH, wie ich finde, überzeugend, indem er sagt, nee, das sind verschiedene Paar Schuhe und das muss auch vor den Vorgerichten nochmal genauer differenziert werden. Will ich Akteneinsicht insgesamt über das, was das Finanzamt hat, oder will ich eine Kopie im Sinne von Artikel 15 Absatz 3 in Bezug auf meine personenbezogenen Daten? Und das ist ein Unterschied und das muss man auseinanderhalten. Und insofern ist der Vorinstanz da nochmal einiges an Aufgaben übertragen worden, was genauer untersucht und auseinanderklamüsert werden muss. Der BfH beschränkt sich hier sozusagen darauf, Obersätze festzulegen. Das bedeutet doch nicht, dass das in der Sache entschieden wäre.
Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein schönes Lehrstück, wie wichtig das ist, die Anträge richtig zu formulieren, die man stellt. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn man da Fehler macht, riskiert man, ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist oder nicht, aber ich sag gleich was zu den Anträgen. Aber wenn man Fehler macht, riskiert man, dass man nicht wirklich in vollem Umfang das dann auch zugesprochen bekommt, was dem Mandanten eigentlich zustehen würde. Hier ist beantragt worden, laut dem BfH-Urteil, also in den Vorinstanzen, erstens Auskunft nach Artikel 15 Absatz 1. Da kann man nicht so furchtbar viel falsch machen, würde ich mal sagen, nicht? Aber der Auskunftsanspruch ist ja erstmal nur der Anspruch, jetzt auch tatsächlich gesagt zu bekommen, welche Daten vorhanden sind. Damit hat man ja noch nicht jetzt Kopien aus der Akte, aus der Finanzamtsakte in der Hand. Dann hat der Kläger hier weiter beantragt, also durch seine Anwälte. Das ist so ein bisschen ja auffällig. Er hat beantragt zur Verfügungstellung von Kopien seiner personenbezogenen Daten nach Artikel 15 Absatz 3. Zur Verfügungstellung von Kopien seiner personenbezogenen Daten. Das ist dann eben prozessual etwas anderes als der Antrag eine Kopie seiner Steuerakte. Ja, und jetzt spricht ihm im Grunde nach, auf der Basis der Argumentation, die du genannt hast, spricht ihm der BfH ein solches Recht zu. Aber das ist dann eben, dann kriegt er eben auch nur, ja, auf ein paar Seiten das aufgeschrieben, was denn das für personenbezogene Daten sind, die er hat. Das ist meines Erachtens dann kaum noch zu unterscheiden von dem Artikel 15 Absatz 1, von der Artikel 15 Absatz 1 Auskunft. Das erinnert sehr stark daran, dass ja mal bevor der EuGH das dann entschieden hat, wie 15 Absatz 1 Auskunft und 15 Absatz 3 Recht auf Kopie zusammenhängen, mal eine starke Linie in der deutschen Kommentarliteratur war, der 15 Absatz 3 ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe wie der 15 Absatz 1. Und es reicht aus für das Recht auf Kopie, dass einfach einmal die Daten aufgeschrieben werden, die vorhanden sind. Aber es gibt keinen Anspruch auf Kopien von Schriftstücken. Also nach dieser, aber jetzt durch EuGH überholten Auffassung würde hier der Kläger genau das kriegen, was diese sehr restriktive Auslegung des 15 Absatz 3 ihm zugestanden hätte. Jetzt, und das sagt er, oder spricht der Bundesfinanzhof hier ja auch aus. Wir haben die EuGH-Rechtsprechung in mehreren Entscheidungen mittlerweile, die jetzt auch nicht gerade, ja, die ist so ähnlich wie mit dem immateriellen Schaden, denn sie sagt, also Kopien gibt es dann immer, also die Kopien der Schriftstücke, in denen sich personenbezogene Daten befinden, die gibt es dann immer, wenn es unerlässlich ist, um seine Rechte geltend zu machen. Ja, was heißt denn das? Ja, das heißt, der Kläger hier würde also maximal seine gesamte Steuerakte bekommen, wenn sie unerlässlich wäre, um seine Rechte da durchzusetzen. Das aber sagt dann der Bundesfinanzhof, das muss ich ja jetzt gar nicht prüfen, ob das jetzt hier unerlässlich ist, weil das hast du ja gar nicht beantragt, die Kopie der Steuerakte selbst. Ja, also insofern ist das, ich hoffe, uns hört da jetzt keiner zu, den ich hier mit auf den Schlips trete, aber wenn ich jetzt hier Klägeranwalt gewesen wäre, dann würde ich mich ziemlich ärgern und würde es mich ziemlich wurmen, dass ich hier möglicherweise mehr hätte beantragen oder den Antrag anders hätte formulieren können und nach dem BfH-Urteil ja auch durchaus mehr hätte rausholen können, als das, was hier jetzt maximal rauskommen kann.
Ja. Wenn man sich das Urteil durchliest, kann man allerdings auch den Eindruck haben, dass der Bundesfinanzhof selbst diese Differenzierung nicht hundertprozentig im Griff hat. Es fällt wirklich auf, dass im Sachverhalt zunächst mal davon die Rede ist, dass der Kläger die Überlastung von Ablichtung aller gespeicherten Informationen der Aktiengesellschaft fordert. Das ist nichts, was sich auf personenbezogene Daten unmittelbar beziehen würde, sondern das sind ja unternehmensbezogene Daten. Das Ganze wird dann aber vermengt mit der Frage Artikel 15, personenbezogene Daten. Und du sagtest es schon, Nico, jetzt wird es nicht darauf hinauslaufen, dass die Finanzämter jeweils den Namen des Klägers aus ihren Akten rauskopieren und ihm das 17 Mal geben, sondern es wird ja darauf hinauslaufen, dass er, so wie der EuGH das sagt, seine personenbezogenen Daten im Kontext der Gesamtinformationen bekommt. Und da hat das der BfH natürlich überhaupt nichts dazu gesagt, wie man das jetzt löst. Ja? Und da sind wir gespannt, wie weise die Finanzgerichte und zukünftig die Finanzämter damit umgehen. Was ist zur Kontextualisierung der personenbezogenen Daten notwendig, unerlässlich, damit der Kläger rausbekommt, welche personenbezogenen Daten hat eigentlich das Finanzamt und dürfen die das haben und was mache ich jetzt daraus? Ich glaube, da ist noch viel auch von den Unterinstanzgerichten und von den Finanzämtern zu leisten, bis das klar ist. Ich war von der Entscheidung des BfH trotzdem sehr angetan, weil er ganz klar umschwenkt und sagt, ja, es ist Grundverordnung und wir müssen uns damit auseinandersetzen und die zieht auch. Das nationale Recht kann dagegen letztlich nicht in Stellung gebracht werden.
Jo, Stefan, ich glaube, wir sind am Ende für heute, ne?
Ja.
Und dann bleibt uns nur noch zu danken allen, die uns hier bis zum bitteren Ende zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.